Giga Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Grüß Gott und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Fellner Live, die interessantesten des Themen des Tages. Heute mit dem Generalsekretär und Mediensprecher der FPÖ. Herzlich willkommen, Christian Hafenecker.
Danke für die Einladung.
Herr Hafenecker, zur Causa Pilnacek gibt es ja schon sehr viel. Es wurde extrem viel darüber berichtet. Zuletzt hat sich die letzte Freundin von Pilnacek auch zu Wort gemeldet, hat über eine Mitbewohnerin, die mit ihrem gleichen Haus gelebt hat und eine Mitarbeiterin wiederum von Wolfgang Sobotka ist. Die hat wiederum gesagt, ihr wurde gesagt, sie solle nicht sagen, dass es möglicherweise sich hier um einen Mord gehandelt hat. Eine Notärztin Dagmar W., die soll durch Polizeibeamte zunächst von der Obduktion ferngehalten worden sein. Laut Peter Pilz sollen am Ufer, wo Pilnacek dann auch verstorben ist, unterschiedliche Fußspuren gefunden worden sein. Dann gibt es die Geschichte mit dem Handy. Es gibt ja sehr viele Ungereimtheiten, die kursieren, und Sie haben jetzt auch eine parlamentarische Anfrage bei Justizministerin Anna Sporer eingebracht. Die muss in den nächsten 8 Wochen auch beantwortet werden. Worum geht es denn da?
Ja, also generell ist, glaube ich, der Fall Pilnacek wirklich was sehr, sehr Untypisches auf der einen Seite und natürlich auch entsprechend aufsehenerregend. Das sieht man ja auch am großen Interesse in der Öffentlichkeit, was uns da eigentlich vorgesetzt und aufgetischt wird. Und vielleicht nur einleitend dazu, warum ich an diesem Fall vielleicht auch besonderes Interesse habe, ist der Umstand, dass ich Christian Pilnacek noch wenige Stunden, bevor er tot aufgefunden worden ist, selbst getroffen habe. Wir haben ja da noch ein längeres Gespräch miteinander geführt und er hat am Ende des Gesprächs noch gebeten um einen Termin bei Herbert Kickl. Das habe ich auch sofort zur Umsetzung gebracht. Am nächsten Tag war Christian Pilnacek plötzlich tot und möchte vorausschicken, ich habe dort wenige Stunden davor niemanden getroffen, der dann wenige Stunden später in den Freitod geht. Das möchte ich jetzt einmal so sagen. Also den Eindruck hatte ich nicht.
Dass er dann einen guten Eindruck gemacht.
Hat einen guten Eindruck gemacht und vor allem hat er in die Zukunft gedacht. Im Zusammenhang mit seinem Disziplinarverfahren und so weiter und so fort. Er hat mir einige Missstände in der Justiz näher gebracht, also vieles mehr. Also das macht man, glaube ich, nicht, wenn man de facto mit seinem Leben abgeschlossen hat. Aber egal. Was die Anfrage betrifft, die ergibt sich natürlich aus den neuen Erkenntnissen, die nicht zuletzt, und das muss ich auch sagen, aus dem Buch von Peter Pilz zu entnehmen sind, nämlich auch mit den zusätzlichen Gutachten, die es da gibt, nämlich die forensische Untersuchung, noch einmal die Begutachtung auch des Berichts der Obduktion und vieles andere mit den vielen Verletzungen, die er offenbar gehabt haben soll und so weiter. Also da ist aus meiner Sicht sehr vieles im Unklaren geblieben und ich habe wirklich den Eindruck, wenn ich mir das gesamte Material anschaue, das uns jetzt zur Verfügung steht, wo mir schon sehr viele Abläufe bis zu einem gewissen Grad rekonstruieren kann, dass es hier offensichtlich zu einer Art Tatortbereinigung gekommen sein muss. Denn also dass zum Beispiel Fußspuren, die nicht Christian Pilnacek zuzuordnen sind, ja, dass man die nur lapidar irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, dass man in der Dokumentation der Tatortsicherung und der Spurensicherung, dass man nicht einmal sagt, wo diese Fußspuren gefunden worden sind, dass nicht klar ist, welche Schuhgröße da vorhanden ist und so weiter und so fort, bis hin zu einem Päckchen Zigaretten und zu Zigarettenstummeln, die man gefunden hat, die man nicht eingesammelt hat, um sie vielleicht auf DNA-Spuren auszuweiten und so weiter. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Polizei, dass Ermittlungsbehörden im Falle einer Auffindung einer Leiche nicht professionell agieren, ja, weil und das plötzlich in atemberaubender Geschwindigkeit ohne Obduktion schon sicher festgestanden ist, dass Christian Pilnacek Suizid verübt haben soll, ja, das geht mir alles zu schnell und ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber wenn ich ein Hobby habe, dann ist es mir am Sonntag am Abend um 20.15 Uhr den Tatort anzuschauen. Ja. Somit ist ja jeder irgendwie Hobbykriminalist unter Anführungszeichen. Nein, aber es gibt doch gewisse Standards, die bei Ermittlungen eingehalten werden müssen und alle diese Standards, die wirklich jeder kennt, sind hier nicht eingehalten worden und das alleine, glaube ich, ist schon Grund genug, um einmal zu hinterfragen, was da eigentlich genau vorgefallen ist.
Sie haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Gehen wir vielleicht auf die Gutachten kurz ein, die von Pilz auch in Auftrag gegeben wurden. Es sind Privatgutachten aus Berlin und aus Innsbruck. Gerade jener Gutachter aus Berlin ist sehr bekannt. Der arbeitet in der Charité in Berlin, Michael Czokosch. Und der sagt, dass sie könnten nicht durch einen Kampf am Ufer verbunden mit Flucht Pilnaceks am Ufer und anschließend hineinspringen zur Selbstrettung oder oder Hinfallen. Es geht auch um ein Hineingestoßen werden für die Vielzahl von Verletzungen, die dafür ursächlich sein können. Das heißt, er legt aus seiner Sicht dar, dass es möglicherweise schon im Vorfeld hier möglicherweise zu Abwehrkämpfen oder Ähnlichem gekommen sein könnte, wiewohl man dazu sagen muss, diese Gutachten wurden nicht anerkannt.
Ja, das ist richtig, was an den Gutachten interessant ist, und es gibt ja auch entsprechende Ermittlungen. Es hat sich zumindest meines Wissens nach noch niemand von den Ermittlungsbehörden für diese Gutachten interessiert, die hier in Auftrag gegeben worden sind. Und ich denke mal, wenn es jetzt dann doch Nachforschungen in diese Richtung gibt, dann sollte doch alles in irgendeiner Art und Weise verwerten, was hier zu einer gewisses Licht ins Dunkel bringt. Und da gibt es ja noch ganz andere Faktoren. Ja. Wenn das Vernichten des Handys von Christian Pilacek wie Bunsenbrenner durch die Gerichtspräsidentin, das finde ich schon mal...
Seiner Ehefrau.
Seiner Ehefrau, ja, die eben auch Gerichtspräsidentin ist und eigentlich wissen müsste, was Beweismittelunterdrückung heißt. Ja. Das finde ich interessant. Dann diese nicht wirklich fertig durchgeführte Auswertung der Smartwatch ist für mich hochinteressant. Der Verbleib des Laptops, auch das ist ja eine spannende Frage, wie der da irgendwie offenbar durch die ganze Republik gereicht worden ist und vieles mehr. Und wissen Sie, eines ist ja praktisch unter Anführungszeichen an der Erzählung, die man uns gleich am nächsten Tag in der Früh aufgetischt hat. Also wenn man schon einmal sozusagen den Suizid vor der Obduktion schon festlegt und den als erwiesen ansieht, ja, dann gibt es keine Mordermittlungen. Wenn es keine Mordermittlungen gibt, dann sind eben genau diese Beweismittel in dem Fall der Verwandtschaft respektive seiner damals noch Gattin zurückzugeben. Und dann sind die Beweismittel weg. Dann ist es ein leichtes, die Beweismittel auch zu vernichten. Ja. Wenn man aber, was ich glaube, was eigentlich sehr oft der Fall ist, einmal grundsätzlich misstrauisch ist und nicht zu 100% Fremdverschulden ausschließen kann, ja, dann kann es ja gar nicht sein, dass man diese ganzen elektronischen Geräte wie Laptop, Smartwatch und Smartphone, sondern es einfach irgendwem gibt und dann irgendwie quasi in Zeitlupe noch dabei zuschaut, wie das vernichtet wird, um ja nicht mehr zu rekonstruieren zu können, wie die letzten Stunden von Christian Pilacek ausgesehen haben. Also das macht für mich schon den Eindruck, dass man wirklich bewusst danach getrachtet hat, dass da nichts rauskommt dabei.
Die Oberstaatsanwaltschaft, auch ihre Sicht ist wichtig, sagt, dass keine Verletzungen bestanden, die auf ein gewaltsames Festhalten oder Fixieren beziehungsweise für ein gewaltsames Unterwasserdrücken sprachen. Wenn das, was Sie sagen oder auch Peter Pilz sagt, stimmt, wären dann nicht sehr, sehr viele Personen vom kleinen Beamten bis hin auch zur LKA, bis hin zur SDA Krems und der Oberstaatsanwaltschaft Wien da verwickelt, wenn das tatsächlich zutrifft?
Schauen Sie, ich stehe jetzt nicht an, da von einem Mordkomplott zu sprechen. Ja. Möglicherweise gibt es andere Umstände, so wie es nämlich auch im Gutachten beschrieben ist. Man muss nicht gleich von Mord ausgehen. Aber mich interessiert schon, warum eigentlich grundlegende polizeiliche Arbeit, ausgerechnet in diesem Fall, wo sich relativ schnell herausgestellt hat, dass es der ehemals höchste Beamte im Justizministerium ist, um den es da geht, warum man gerade hier solche Ermittlungspannen und solche eigenartige Vorgehensweisen gewählt hat, ja, und warum solche Pannen passiert sind. Das heißt also, ich habe den Eindruck, dass man jedenfalls den Fall Pilacek relativ rasch vom Radar haben wollte und genau deswegen auf alles verzichtet hat, was in irgendeiner Weise dafür gesorgt hätte, dass dieser Fall länger in den Medien ist. Denn noch einmal, also ich glaube vom Auffinden des Leichnams bis zu den ersten Meldungen, wo dann schon der Selbstmord postuliert worden ist, sind 2 oder 3 Stunden vergangen, nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Republik in dieser Geschwindigkeit feststellen kann, dass sich jemand umgebracht oder hat es andere Einwirkungen gegeben. Und vor allem, wenn man das Verletzungsbild sieht, das muss ja auch irgendjemandem aufgefallen sein, wie auch immer diese Verletzungen zustande gekommen sind. Aber dass man diesen Akt so schnell zugemacht hat und tagsüber gesagt hat, das war Selbstmord und es gibt hier nichts zu sehen, bitte weitergehen, das halte ich für sehr, sehr merkwürdig. Und im Prinzip auch solche Versuche, wie zum Beispiel das grundsätzlich Verhindern wollen der Obduktion. Das war ja gar nicht in Stein gemeißelt, dass die Obduktion stattfindet. Ja. Dann der Maulkorb, den die Feuerwehrleute, die Pilacek aufgefunden haben und dann aus dem Wasser geholt haben, dass die mit niemandem reden durften. Auch das ist ja mittlerweile bekannt, dass das so stattgefunden haben soll. Dann das Abziehen der örtlichen Beamten, das ist jetzt durch andere Beamte aus St. Pölten und in weiterer Folge dann aus Wien. Ja. Also wenn es hier nichts zu sehen gegeben hätte, warum hat man das nicht die örtliche Polizei fertig erledigen lassen? Warum hat dann aus St. Pölten eine Truppe kommen müssen und in weiterer Folge aus Wien? Warum ist bis hin zum Bundespolizeidirektor jeder eingeschaltet worden und informiert worden?
Michael Takacs.
So ist es. Ja. Also das sind doch Fragen über Fragen. Also entweder es ist ein offenkundiger Fall von Selbstmord, dann brauche ich aber nicht die ganz großen, Einheiten herankarren und dann nicht bis zum Bundespolizeidirektor alle informieren. Ja. Also da ist vieles im Unklaren. Und wissen Sie, ich meine, da gab es dann noch die Involvierung einer ehemaligen Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka und so weiter und so fort. Also das alles hat halt so, wie sagt man so, ein bisschen Geschmäckle. Und ich unterstelle niemanden einen Mord. Aber warum man hier so schleißig ermittelt hat und warum diese Dinge nicht einfach so abgehandelt worden sind, wie es in jedem Polizeilehrbuch stehen muss, das verwundert mich.
Eine politische Aufarbeitung könnte es ja insofern geben, wenn es einen Urausschuss gibt. Wird es einen Urausschuss Causa Pilnacek geben von der FPÖ?
Schauen Sie, ich möchte überhaupt keine parlamentarische Maßnahme diesbezüglich ausschließen. Wir schauen jetzt mal, wie weit wir mit den Anfragen kommen. Ich weiß aus vorhergehenden Anfragen, dass der Herr Innenminister Karner sehr schweigsam ist, was das ja auch ein bisschen verdächtig macht, wenn man ihn Dinge zur Causa Pilnacek fragt. Jetzt bin ich gespannt, was diese jetzt vorliegende Anfrage hier genau zutage fördern wird. Ich hoffe auch mit der neuen Justizministerin wird es vielleicht die Möglichkeit geben, hier mehr zu erfahren, als es vorher der Fall gewesen ist. Aber hier einfach zur Tagesordnung überzugehen, ist aus meiner Sicht vollkommen gefehlt. Und ja, es gibt verschiedenste parlamentarische Möglichkeiten, wie man hier zu einer Aufklärung kommen kann. Ich würde sagen, dass generell das Bundesministerium für Inneres, das ja die ÖVP umklammert, das wäre ihr Eigentum und ihr sozusagen wichtigstes Organ, dass man da ohnehin einmal hineinschauen muss. Denn da gibt es ja nicht nur den Fall Pilnacek und nicht nur die sprichwörtlichen Leichen im Keller des Ministeriums, sondern da gibt es massive Verfehlungen bei den jüngsten Terroranschlägen, sowohl dem in Wien als natürlich dem zuletzt stattgefundenen in Villach. Also auch da muss ich sagen, das strotzt ja vor Dilettantismus, was hier passiert ist. Dann gibt es einmal grundsätzlich auch den Umgang des Innenministeriums respektive der Exekutive im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen und vieles mehr. Also ich glaube, es lohnt sich definitiv ins Innenministerium hineinzuschauen. In welcher Art und Weise wir das machen werden, das werden wir uns natürlich noch vorbehalten.
Weil Sie Corona ansprechen, gestern vor 5 Jahren wurde der erste Lockdown verhängt. Die FPÖ hat immer wieder auch anklingen lassen, dass auch beim Bereich Corona ein Urausschuss kommt. Wäre es möglich, sollte es einen Pilnacek-Ausschuss geben, auch einen Corona-Urschuss einzuberufen?
Wir sind gerade dabei, all das auszuloten. Wir sind uns natürlich auch unserer Verantwortung bewusst und vor allem unserer Wahlversprechen, die wir diesbezüglich getätigt haben. Und da möchte ich gleich auf einen Fall verweisen, der gestern im ORF stattgefunden hat. Ja. Der ORF hat großspurig angekündigt, dass er jetzt eine Sendung machen möchte, wo Betroffene aus der Corona-Zeit mit Experten aus der Corona-Zeit diskutieren. Das war für gestern Donnerstag um 19.30 Uhr angekündigt. Und nur deswegen, weil einer der Organisationen von Corona-Demonstrationen da teilnehmen wollte, haben die beiden ORF-Experten, abgesagt und der ORF hat die ganze Sendung aus dem Programm herausgenommen. Also man sieht, dass der Wunsch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mal Licht ins Dunkel zu bringen und mal einen Ausgleich mit der Bevölkerung zu suchen und Dinge wirklich unvorbelastet aufzuklären, dass der nicht vorhanden ist. Das heißt, man mauert hier weiter, das alte Regime bleibt bestehen und genau deswegen sind wir gestern ja auch mit einer Spezialsendung von FPÖ-TV genau zur gleichen Uhrzeit hineingegangen, die man sich natürlich immer noch im Internet anschauen kann.
Thema ORF werden wir gleich besprechen nach einer kurzen Werbepause und auch andere Themen. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Herzlich willkommen zurück. Jetzt der zweite Teil unseres Gesprächs bei Fellner Live mit Christian Hafenecker. Das Stichwort ORF ist vor der Werbepause gefallen. Der ORF, der muss 220 Millionen Euro einsparen in den nächsten Jahren. Argumentiert wird das auch unter anderem damit, dass die Haushaltsabgabe nicht valorisiert, also nicht erhöht wird. Peter Westenthaler, Freiheitlicher Stiftungsrat, hat gestern unter anderem ein Luxusportierkammerl in der Höhe von 8 Millionen Euro auch kritisiert von Pius Strobel. Sind das die Einsparungen, von denen man immer wieder spricht, dass man dann stattdessen um sehr viel Geld etwas baut, was eigentlich wahrscheinlich kaum jemand braucht?
Man sieht, wie abgehoben und wie zynisch am Königlberg operiert. Also ganz ehrlich, ein Portierhäuschen zu bauen um 8 Millionen Euro, das Kunststück muss man mal überhaupt zur Wege bringen. Ich wüsste nicht, was ich für eine Portierhütte baue um 8 Millionen. Also keine Ahnung, was da alles drinnen ist. Da muss ja alles aus Gold sein da drinnen. Aber es zeigt, dass das Sparbewusstsein im ORF überhaupt noch nicht vorhanden ist, dass man so weiter tut wie bisher. Man kann es ja auch, denn durch die Zwangsgebühren und sonstige Einnahmen hat man ja rund 1 Milliarde Euro Budget. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich vergleiche es immer auch mit Schirm sind. Also wenn man sich anschaut, was sie zu Wege bringen, auch an politischer Information mit einem echten Bruchteil dieses Budgets. Und auf der anderen Seite, was der ORF nämlich als Öffentlich-Rechtlicher nicht mehr in der Lage ist zu tun, zum Beispiel Sportsendungen zu übertragen und so weiter und so fort, dann sieht man schon, was es dort geschlagen hat. Also das ist zynisch und das bestärkt ja auch unsere Linie aus den Regierungsverhandlungen, dass es wichtig gewesen wäre, den ORF auf eine Budgetfinanzierung umzustellen, ja, und natürlich damit auch den entsprechenden Spardruck zu erzeugen. Jetzt kann der ORF weitermachen wie bisher und ganz ehrlich, die 220 Millionen Euro, die aus der Nichtvalorisierung zustande gekommen sind, sind es ja gar nicht, ja, weil was die Frau Ministerin Raab bei ihrem Abgang nicht dazu gesagt hat, ist, dass sie den ORF noch in einem letzten Akt dazu berechtigt hat, den Vorsteuerabzug in Anspruch zu nehmen. Alleine diese Unterschrift hat dem ORF nochmal zusätzlich über 80 Millionen ins Budget wieder hineingebracht. Also so schlimm, wie man da herumjammert, ist es nicht. Und ganz ehrlich, man wird sich mäßigen müssen. Und wenn man sich anschaut, welche Verträge es im ORF gibt, und der Pius Strobel, der vorher genannt worden ist, ist ja einer der Spitzenverdiener dort, auch wenn er nur ein Portierhütchen bestellt um 8 Millionen Euro, aber das ist einer der Hauptprofiteure.
26.000 Euro brutto pro Jahr.
Ja, also das ist schon was und da ist er nicht der Einzige dabei von den Herrschaften, die sich diese Gehälter dort genehmigen. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, da könnte man im System sehr viel sparen. Das ist einmal ein Punkt. Und das Zweite, was beim ORF auch interessant ist, weil Sie gerade den Stiftungsrat Peter Westenthaler erwähnt haben. Es ist so, dass die Bestellung des Stiftungsrates oder die Zusammensetzung immer von Nationalratswahlen abhängt. Ja. Und was der ORF und der Bundeskanzler bis zum heutigen Tag nicht gemacht haben, und die Wahlen sind rund 5 Monate her, sie waren noch immer nicht in der Lage, das freiheitliche zusätzliche Mandat, das im Stiftungsrat bestehen würde, zu besetzen.
Ja. Kein Bundeskanzler, drei Stiftungsräte jetzt. Ja.
Zwei. Und der Bundeskanzler, drei mit dem Stiftungsrat aus der Steiermark. Genau. Aber der Bundeskanzler, nicht der letzte und auch nicht der neue, waren bis heute nicht in der Lage, ihre Abteilung anzuweisen, dass diese Umbesetzung des Stiftungsrates vorgenommen wird. Das heißt, es operieren dort noch immer Grüne, die schon längst abgewählt sind. Das muss man sich mal vergönnen, das muss man sich mal vorstellen. Also man sieht schon, die Demokratie wird hier mit Füßen getreten und alles das, was dazu angetan ist, die Freiheitlichen in ihrer Arbeit zu behindern, wird getan. Aber Hochmut kommt meist vor dem Fall und wie gesagt, man kann die Bevölkerung natürlich noch einmal hinters Licht führen, das ist jetzt gerade im Gange, aber ein zweites Mal wird das nicht gelingen und wir freundlich werden auch daran arbeiten.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch bitte um eine kurze Antwort. 2026 die Wahl der ORF-Geschäftsführung, wird die FPÖ hier für eine Änderung eintreten von Herrn Weißmann?
Selbstverständlich wird es notwendig sein, im ORF Änderungen herbeizuführen, weil der Herr Weißmann nicht in der Lage ist, diesen ORF überhaupt zu führen. Das merkt man, weil dem springt dort jeder auf die Nase, tanzt dort jeder auf die Nase herum, wie er möchte. Ich glaube, der Redakteursrat hat sich ohnehin schon einmal verselbstständigt und ist irgendwie ein Staat im Staat geworden. Ja. Also dort sind ja mittlerweile wiederum alle Hemmungen gefallen, auch was die Berichterstattung gegenüber der FPÖ betrifft und so weiter und so fort. Also ich möchte den Herren, die da maßgeblich beteiligt sind, aber nur sagen, sie sollen sich nicht zu früh freuen, denn vielleicht hat man jetzt einmal ganz kurz eine Verschnaufpause mit diesem komischen Dreierkonstrukt bekommen. Das wird aber nicht von langer Haltbarkeit sein.
Kommen wir wieder zur österreichischen Innenpolitik zurück. ÖVP, SPÖ und NEOS haben im Verfassungsausschuss gemeinsam mit den Grünen eine Änderung des Vorsitzes beim Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus eingebracht. Unter anderem würde der erste Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, wenn das der Wunsch dieser Parteien ist, den Vorsitz verlieren. Hintergrund ist, dass die jüdische Hochschülerschaft sich über einige Aktionen geärgert hat, beispielsweise den ehemaligen Büroleiter René Schimanek oder über dieses Wandbild, das von einem nationalsozialistischen Maler gemalt wurde. Da gab es viel Kritik an Walter Rosenkranz. Können Sie die Aufregung, die sich in den letzten Wochen hochgespielt hat, verstehen oder ist das übertrieben?
Nein, kann ich nicht verstehen, weil jetzt wird man mal abwarten müssen, wie das Verfahren gegen René Schimanek, das geführt wird, ausgeht. In der Republik gibt es bei allen anderen immer jetzt so etwas wie eine Unschuldsvermutung. Bei Freiheitlichen wird er gleich von vornherein einmal weggelassen, das ist das eine. Und was dieses Wandbild betrifft, ein Sturm im Wasserglas. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann mich nur erinnern an Fotos von Delegationen, die damals im Büro von Fritz Neugebauer zu Gast waren, der ja auch zweiter Nationalratspräsident gewesen ist. Da ist dieses Bild genauso unverhüllt gewesen. Und wissen Sie, da gibt es ein ganz lustiges Foto von so einer Delegation, da steht vor diesem Bild, das jetzt der sogenannte Casus Belli ist, Karl Oellinger, der Rechtsextremismusbekämpfer per se. Der hat sich nicht irgendwie mit Schrecken abgewendet von diesem Bild oder hat sich in den Nachhinein irgendwie verurteilt und hat es auch nicht. Ja. Ja, war ein Grünpolitiker, der sein ganzes Leben dem Kampf gegen Rechtsextremismus und so weiter verschrieben hat, aber der hat das auch nicht kontextualisieren lassen, so wie Walter Rosenkranz und vieles andere. Also da sieht man schon, dass diese Dinge alle an den Haaren herbeigezogen sind, einfach nur um künstliche Skandale zu produzieren, und da nehmen die jüdische Hochschulschaft nicht aus. Und was jetzt diesen Vorsitz...
Vielleicht noch, Entschuldigung, eine Frage, Nachfrage dazu. Oliver Radkolb, Zeitgeschichte, Historiker, hat gemeint, es sei eine bewusste Kodierung, dass der Herr Präsident sich da immer vor dieses Bild setzt, wissend, dass das von einem nationalsozialistischen... Das
ist vollkommener Schwachsinn. Da muss ich dem Herrn Professor Radkolb wirklich unterstellen. Ja. Ich weiß nicht, kann der Gedanken lesen oder sonstiges, aber da muss er bitte auch den Herrn Neugebauer, seinen eigenen, oder zumindest den ÖVP-Präsidenten Neugebauer, den muss er dann auch einmal analysieren und schauen, warum sich der dauernd mit seinen Delegationen vor dieses Bild gestellt hat. Ja. Weil das Bild dort einfach nicht bewusst aufgehängt werden kann, sondern ist an die Wand gemalt. Das sagt ja das Wort Wandbild schon. Ja. Das kann man dort nicht wegtun, es steht unter Denkmalschutz. Ja. Ich kann natürlich wahrscheinlich in ganz Wien immer irgendwelche Dinge finden, weil halt die Zeiten damals so gewesen sind, wie sie waren, die in irgendeinem Bezug zu der schlimmsten Zeit unserer Geschichte stehen. Wenn ich das möchte, kann ich das überall konstruieren. Keine Frage. Aber dem Walter Rosenkranz zu unterstellen, dass da irgendwas mit Absicht passiert, ist natürlich vollkommen, ist wirklich zurückzuweisen und eigentlich unerträglich, dass man auf so ein tiefes Niveau überhaupt runtergeht und vor allem das als Wissenschaftler.
Kommen wir ganz zum Schluss unserer Sendung noch zum Thema Familien nach.
Ich würde noch ganz kurz noch was dazu sagen wollen, zu dem Vorsitz im Nationalfonds. Ja. Das ist ja interessant, ne? Dass es gibt jetzt ein Wahlergebnis, es gibt eine stärkste Partei, das ist in dem Fall die FPÖ. Die FPÖ stellt den Nationalratspräsidenten in Person von Walter Rosenkranz. Und jetzt beginnt man, und das ist das, was ich als sehr bedenklich erachte. Und gerade wenn jemand in Sachen Totalitarismus und Demokratie in Gefahr und so weiter so aufgeschalten ist, wie es natürlich auch die israelitische Kultusgemeinde ist, finde ich schon bemerkenswert, dass die israelitische Kultusgemeinde jetzt es offenbar geschafft hat, dass man hier eine Verfassungsänderung vornimmt, die nichts anderes tut. Und da möchte ich wirklich appellieren, auch an die Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde, ob sie das wirklich so wollen. Ja. Es wird ein Verfassungsgesetz jetzt gemacht, wo man unter Anführungszeichen das Wahlergebnis repariert. Ja. Das heißt, Rechte, die dem Nationalratspräsidenten grundsätzlich zugestanden sind, immer in der Geschichte, sollen jetzt mit neuen Verfassungsgesetzen, sollen ihm die entzogen werden. Ja. Das ist ein im Nachhinein Reparieren aus Sicht der Systemparteien des Nationalratswahlergebnisses. Nicht? Also so eine Gültigkeit, jetzt hat die FPÖ zwar die Wahl gewonnen, jetzt müssen wir Wahles unternehmen im Parlament und die Gesetze so weit ändern, dass die FPÖ mit ihrem Wahlsieg nichts anfangen kann und jedenfalls alle die Möglichkeiten, die alle anderen Parteien hatten, nicht mehr zur Verfügung stehen. Das halte ich demokratiepolitisch wirklich für bedenklich und ganz ehrlich, also wenn außerparlamentarische Organisationen, NGOs, Kultusgemeinde und so weiter und so fort es schaffen, sich hier ein Verfassungsgesetz zu bestellen, um den Nationalratspräsidenten zu entmachten, dann ist das für mich bei allem Verständnis für das, was historisch der jüdischen Bevölkerung angetan worden ist, bei allem Verständnis. Aber dann halte ich das nicht für den richtigen Weg und für wirklich problematisch.
Bei wem wurde das bestellt, glauben Sie,
wenn Sie sagen, naja, offensichtlich bei den drei Parteien, die es jetzt durchgepeitscht haben. Oder vier Parteien.
Kommen wir ganz zum Schluss, weil wir sind leider schon am Ende der Sendezeit, zum Thema Familiennachzug. Das wird jetzt durchgebracht. Wenn das europarechtlich hält, ist die FPÖ damit zufrieden oder hätte das Ganze anders verlaufen müssen?
Also Sie haben es selber gerade gesagt, wenn es europarechtlich hält. Ja, und wenn ich mir die Worte von Magnus Brunner, das ist derjenige, der ein 30 Milliarden Euro Loch in Österreich als Finanzminister gesehen hat und wo ich ihm absolut nicht zutraue, dass er jetzt die Migrationszahlen in irgendeiner Art und Weise im Griff hat. Aber wenn ich mich daran erinnere, was Magnus Brunner letzte Woche dem Innenminister Karner gesagt hat, ja, dass es europarechtlich klappen muss, dann ist das in Wahrheit schon die Exit-Strategie für die Bundesregierung. Das heißt, all jene, die noch davon sprechen, dass der Familienzuzug, Zusammenführung, dass die nicht stattfinden kann, ja, die lügen die Bevölkerung jetzt schon an. Ich wette mit Ihnen um eine gute Flasche Wein.
Dass ein Bier das so, wette ich gerne.
Ja. Um ein Bier, dann wetten wir um ein gutes Bier. Ich wette mit Ihnen, dass das so nicht stattfinden wird und dass die ÖVP, wie sie es immer macht, jetzt schon den Ausweg dafür parat hat, dass es nicht stattfinden wird. Warum ist das wichtig, dass sie diesen Ausweg hat? Weil das ohnehin mit der SPÖ, die das ja schon signalisiert, der Herr Babler hat ja auch schon solche Signale abgesetzt und vor allem auch mit den Neos nicht gehen würde. Und da haben wir gesagt, okay, passt, wir streiten der Bevölkerung jetzt mal Sand in die Augen, wir tun so, als ob wir was machen würden. Und am Ende kommt das, was immer kommt. Wir hätten eh, aber leider hat es die EU nicht erlaubt.
Ja, bevor wir ans Bier trinken gehen, wie auch immer diese Wette gewinnt, noch eine allerletzte Frage zum Thema Sicherungshaft. Pakistan hatte 2024 oder aus Pakistan 1700 abgelehnte Asylanträge abgeschoben, wurden nur 10 Personen. Ist das Gesetz da irgendwie zahnlos, wenn dann nur so ein geringer Teil davon tatsächlich dann auch abgeschoben wird?
Das ist ja genau der springende Punkt. Das ist ja der nächste Punkt, wo man der Bevölkerung Sand in die Augen streut. Denn wenn man sich die Rückschiebungszahlen und Abschiebezahlen anschaut, dann betrifft das zu einem ganz, ganz großen Teil EU-Bürger. Das sind die berühmten Kleinkriminellen, die dann in die Slowakei, nach Ungarn oder sonst wohin abgeschoben werden oder auf den Balkan. Also das ist ja jetzt nichts, was sozusagen unser Problem hier in irgendeiner Art und Weise kleiner macht. Aber die problematischen, also die Bürger aus problematischen Staaten oder aus problematischen Gruppen, die werden in der Regel nicht abgeschoben. Die gehen vorher auf Tauchstationen, die werden nicht gefunden oder es gibt keine Rückreisezertifikate und daran wird sich nichts ändern. Und genau deswegen wäre es ja wichtig gewesen, dass mit einer freiheitlichen Partei, mit Herbert Kickl an der Spitze als Bundeskanzler und in weiterer Folge mit einem freiheitlichen Innenminister hier wirklich harte Verhandlungen mit diesen betreffenden Ländern stattgefunden hätten und dass man auch den politischen Willen gehabt hat, hier im Bereich der Migration, der Rückschiebungen, der Remigration endlich Taten sprechen zu lassen. Das hat die ÖVP vereitelt, weil sie offenbar fürchtet, dass in ihrem Innenministerium noch irgendwelche politische Leichen gefunden werden.
Herr Hafelnecker, wir sind am Ende der Sendezeit. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Soweit Christian Hafelnecker bei Fellner Live und wir sind für Sie gleich wieder zurück mit allen Nachrichten des Tages nach einer kurzen Werbepause.